So, ich habe Ausschlag.
Ich habe auch Ausschlag.
Fängt der gut an.
Fängt gut an.
So, ja, Sebastian.
Sommerlaune.
Ja, wir sitzen bei dir im Garten.
Terrassien.
Ja, wir sitzen, genau, wir haben...
Wir nehmen draußen auf.
Ja, aber wir haben unseren Urlaub gar nicht angesagt.
Ja, müssen wir noch mal ein bisschen üben, aber wir sind ja neu hier in diesem Podcast-Geschäft.
Aber nun komm, lass uns jetzt bitte keine Verwandten machen. Ich habe jetzt, das mit deinem Rechner hat die ganze Zeit nicht funktioniert und ich habe tierisch Durst.
Das Bier, das lag bei mir schon ganz lange im Kühlschrank, weil ich hatte das schon gekauft, weil ich mal was Neues mitbringen wollte.
Ich glaube, ich habe 3-mal neues Bier gekauft, das ich dann selber ausgetrunken habe. Ja, okay. Ja.
Ich habe heute einen schönen Kulmbacher Mönchshof Originalpilz mitgebracht.
Geil, habe ich auch schon öfter gekauft.
Schöne 0,5er.
Richtig gut.
Schön mit, pass auf.
Eiskalt. Mit. Alter.
Klopferschluss. Oh, deiner war noch ein bisschen besser als meiner.
Vielleicht
heute können wir sogar direkt hier Prost bisschen, machen.
Oh, geil. Das ist auch gut. Also wir sitzen wirklich draußen, Sonne scheint, bisschen windig. Hinten hört man auch so ab und an mal ein Auto längs fahren oder gerade im... Oh, jetzt wird es gerade wieder windig. Aber
da musst du nicht viel reinmischen dieses Mal, weißt du?
Nee, genau. Und nachher springen wir vielleicht noch mal ganz kurz ins kalte Nass. Hast ja hier aufgebaut. Genau. Sebastian, heute ist, habe ich gerade eben gesehen... Welt-Emoji-Tag.
Was?
17. Juli.
Nein.
Welt-Emoji-Tag.
Nein.
Vor 10 Jahren hätte darüber noch niemand gesprochen.
Nein.
Aber...
Welt-Emoji.
Was ist denn dein Lieblings-Emoji?
Lass mich mal nachgucken. Mein Handy zeigt mir ja an, was ich am meisten benutzt habe. Ich guck mal gerade nach. Ich schreibe dir sogar mal eine Nachricht mit dem Emoji.
Ich finde auf jeden Fall, also Number One ist auf jeden Fall bei mir das Kack-Emoji.
Ja.
Es geht
aber
ganz
weit vorne ist auch hier die... der Daumen nach oben, aber nee, mein Liebling ist eigentlich tatsächlich die Ghetto-Faust.
Die
Ghetto-Faust finde ich richtig
ja,
gut.
Ja.
Die finde ich gut. Aber den Affen, der die Hände vors Gesicht schlägt, finde
genau.
Ich noch ziemlich gut.
Die sind bei mir alle. Vors Gesicht schlagen finde ich gut. Und ich habe neuerdings mehr angewöhnt. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht gut. Diesen winkenden Emoji. Weißt du?
Nee, den finde ich auch nicht gut. Ich habe noch den mit den zwei Herzen. Ja, okay, klar. Wenn ich aber neu entdeckt habe, weil letztens jemand Geburtstag hat, es gibt jetzt eine Piñata.
Ja, aber die gibt schon länger, die Piñata.
Ja, habe ich irgendwie verpasst.
Ja. Aber was habe ich denn hier noch benutzt? Gut, ich meine, der wirklich tränenlachende Smiley. Ich glaube, den benutzt ja jeder. Mehrfach auch.
Es gibt ja zwei davon. Der eine, der so schräg ist, den benutze ich auch manchmal ganz gerne.
Ja, und natürlich den Augenzwinker-Emoji, der ist natürlich auch auf jeden Fall gesetzt.
Oh, den habe ich nicht. Ich habe immer den mit dem einen Glas vorm Auge. Wie heißt das Ding denn?
Ja.
Aber Monokel, mit einem Monokel.
Aber das sind ja alles sehr klassische. Ich gucke jetzt hier mal so meine Best-of irgendwie. Ach, guck mal, ich habe hier die Spritze drin wegen Impfung. Dann habe ich hier den Wellenreiter wegen
Eigentlich
Urlaub.
Interessiert es auch keinen, oder?
Ah, und was ich natürlich drin habe, ist die Dänemark-Flagge. Mehrfach, mein Freund.
Mehrfach ja,
die Dänemark-Flagge.
Ja,
ich
sage
nur EM. Und ich war dieses Jahr wieder in den Niederlanden im Urlaub für 2 Wochen. Bin ganz froh, dass ich wieder da bin. Inzidenz in Amsterdam jetzt mittlerweile irgendwie bei 700. Schieß mich tot.
Ja, das ist Katastrophe.
Nicht schlecht. Ich glaube, in Niederlanden haben die eine Inzidenz mittlerweile von über 400.
Ich muss was trinken, das war.
Ja, stimmt, du hast recht.
Geilo, ja, schön, dass du hier bist, dass wir endlich mal wieder einen Podcast aufnehmen können.
Ja, wir hatten so eine kleine Sommerpause. Ich glaube, wie es immer so vom Urlaub ist, wir hatten ordentlich Stress.
Ich war ja dann auch noch eine Woche in Dänemark.
Du warst in Dänemark, ich war in den Niederlanden und irgendwie hat das dann alles, das war irgendwie auch, vor dem Urlaub hatte ich auch echt nicht mehr so richtig Bock. Aber Wetter cool und ich würde sagen...
Nee, wir starten jetzt nicht rein, sondern wir fangen mal an.
Wir beginnen. Wir beginnen jetzt sozusagen auf ein Bier, indem wir es trinken und jetzt kommen
wir
als erstes.
Wir müssen noch knobeln. Wir machen Xing Shang Shong, wer heute anfängt.
Nee, du fängst an.
Ich fange an?
Ja, du musst anfangen, weil du hast ja gesagt, wir müssen heute nochmal anfangen.
Das ist ein Update,
alles klar.
Alter.
Okay.
Update.
3, 2, 1, Update.
Update.
Was hast du zu erzählen, Sebastian? Du hast gesagt, es geht nochmal.
Naja, das wird ja für sicherlich einige interessieren. Ich habe ein Update zu XXL Lutz.
XXXL Lutz.
Ja, weiß ich auch nicht, wie viel
X. In der letzten Sendung habe ich einfach bemerkt, dass ich es, glaube ich, nie richtig ausgesprochen habe.
Es sind 3 Xe. XXX Lutz.
Was gibt's? Also, wie ist es weitergegangen?
Naja, ich versuche das diesmal kurz zu halten. auch wenn es mich innerlich schon wieder zum Brodeln bringt und die Geschichte für mich noch nicht ganz zu Ende ist. Also ich hatte einen Anruf von einem Service-Mitarbeiter, die haben sich relativ zügig gemeldet nach unserem Podcast. Mhm. Auch darauf sich bezogen tatsächlich.
Die haben bei LinkedIn auch geschrieben, oder?
Die haben bei LinkedIn geschrieben.
Genau.
Und dann habe ich mit dem Serviceleiter ein echt gutes Gespräch gehabt, der total eingestanden hat, dass da ganz viel schiefgelaufen ist. Aber wohl auch angeblich bei dem Hersteller was schiefgelaufen ist, was mich so ein bisschen gewundert hat.
Och, ich hatte aber zwischendurch, als du es erzählt hast, auch mal so ein Bauchgefühl, das ist vielleicht nicht nur, aber wer weiß, ich kann es nicht beurteilen.
Naja, also im Prinzip war da Aussage gegen Aussage, weil diese E-Mail wohl nicht angekommen ist.
Oh gut, so. Dann ist das System schon ziemlich scheiße, wenn die E-Mail nicht ankommt und daraufhin alles nicht funktioniert,
ja,
aber
gut. Naja, auf jeden Fall habe ich doch ein faires Ausgleichsangebot monetär bekommen, auch nicht im Gutschein, sondern in Rückzahlung. Da muss ich sagen, wirklich zufrieden.
Cool.
Aber er hat natürlich gesagt, sie wollen natürlich volle Transparenz laufen lassen und mir die Antwort von dem Hersteller zukommen lassen. Da habe ich jetzt ein paar Tage gebraucht, mir zu überlegen, wie ich darauf reagiere, weil ich habe eine E-Mail bekommen von XL Lutz, hier ist der Anhang, mit einer Entschuldigungs-E-Mail der Mitarbeiterin von Salta, nur die, ich habe nicht die E-Mail davor bekommen, wo sie sich dann entschuldigt, dass sie ja falsch gehandelt hätte, das nicht wieder vorkommt und auch angeboten, mich als Kunde anzurufen, um mir das zu erläutern. Okay. Und tatsächlich diese E-Mail bei Salta niemals angekommen ist. Und sie sich auch nicht erklären können, warum die nicht angekommen ist. Mhm. Also ganz im Ernst, ich habe heute Morgen die E-Mail geschrieben und ich finde, mir als Kunde ist ja erstmal egal, was mit dem Hersteller ist. Ich muss sagen, der Hersteller hat 1A für mich als Kunde reagiert. Mhm. Ich habe die Ware bekommen, völlig unproblematisch. Und die haben das auch rausgeschickt, ohne dass quasi XXL Lutz gesagt hat, das Paket ist verloren gegangen. Der Mitarbeiterin habe ich gesagt, ich habe gerade ihre Adresse gefragt, einen Blumenstrauß schicken, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie sie sich als Mitarbeiterin, die so super reagiert hat, sich entschuldigen muss für ihr Falschverhalten. Also ich meine, XXL Lutz, ich habe die 15 Mal angerufen, habe denen 10 E-Mails geschrieben, tatsächlich haben die es immer auf den Hersteller geschoben und ich frage mich ganz ehrlich, ob der XXL Lutz Service kein Telefon hat. Wenn ich als Kunde anrufe, das dritte Mal und es heißt, der Hersteller reagiert nicht auf die E-Mail, dann kann man doch als Service-Mitarbeiter mal das Telefon in die Hand nehmen und anrufen und sagen, was ist mit dem Paket, wo ist es? Ich finde es ultra schwach und da das auf den Hersteller zu schieben, hat mich echt böse gemacht. Echt böse gemacht.
Vielleicht sieht man daran ja auch so ein bisschen den Druck, den dann die Hersteller mittlerweile haben, den Plattformen gegenüber auch abnicken zu müssen und zu sagen, ja, tut mir leid. Ja, also ich glaube,
fehlt mir das Verständnis, ehrlich.
Nach wie vor in dem gesamten Prozess ist ja, wenn man drauf schaut, das ist einfach ein scheiß Service gewesen. So. Und das hat was mit Kommunikation zu tun. Und in unserem Job, ich meine, in Daimler und in Main, mit den Teams, mit denen wir arbeiten, Kommunikation number one.
Ja.
So. Und wenn die das nicht können, sage ich häufig auch den Teammitgliedern bei uns, wenn ihr nicht miteinander redet, wenn ihr nicht kommuniziert, wenn ihr nicht den Kunden mal anruft, um das Problem zu klären, dann wird es auch keine Lösung geben.
Nein.
Und ich verstehe dann eben immer nicht, wie man sich hinter, und das, was du beschreibst, sind ja fadenscheinige Argumente.
Ach, keine Argumente.
Wie man sich da verstecken kann.
Ja, klar. So. Und dann ist mir als Kunde egal, ich habe bei XXL Lutz gekauft, nicht bei dem Hersteller.
Ja, genau.
Es ist deren Aufgabe, ihren Job vernünftig zu machen. Ja. Und dann die Schuld auf den Hersteller zu schieben, finde ich eine absolute Frechheit. Das ist in dem ganzen Prozess ja schon gewesen, dass die Schuld auf den Hersteller geschoben worden ist. Ja.
Also gut, wir werden jetzt nicht erfahren irgendwie, ob das im Prozess irgendwie eine Optimierung erzeugt hat oder so, glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger dran, wenn du das erzählst.
Ich schicke dir von Salter einen Blumenstrauß, weil das hat sie absolut verdient. Ich hoffe nicht, dass sie da internen Ärger bekommen hat, weil ich finde es einfach wirklich schwach, in welchem Maße da XXL Lutz gearbeitet hat. Und das, was ich in der E-Mail auch geschrieben habe, und da stehe ich auch zu, ja, ich glaube, die von XXL Lutz könnten froh sein, wenn die so eine Mitarbeiterin hätten wie die von Salter, wie die auf diesen Servicefall reagiert hat. 1A, super Kommunikation, schnelle Kommunikation und gelöst das Problem des Kunden, obwohl ich gar nicht ihr Kunde bin.
Problemlöser,
ja?
Das ist also das, was ich im Service letztendlich dann ja auch sein will. Also ich gucke heute auf das aufgebaute Trampolin, das steht ja hier im Garten.
Ja.
Und
Ja, ist übrigens ein 1A-Trampolin, muss ich echt sagen. Salter, tolles Produkt. Also keine bezahlte Werbung, wisst ihr, ja? Ich selbst bezahlt, aber muss sagen, 1A-Produkt und meine Kiddies lieben das.
Cool. Also, du kannst, du kannst ja mal noch ein ganz kurzes Update dann irgendwann geben, ob sich nochmal jemand gemeldet hat, ob das nochmal geklärt worden ist. Aber ich glaube, die Idee, dem Hersteller, die sowieso, glaube ich, auf die ganz schön eingeprügelt wird, dem mal einen Blumenstrauß zu schicken, das finde ich eine ganz gute Sache. Fertig?
Ja. Prost. Ich habe ein schönes Thema für dich. Kann ich auch ein bisschen an einem Beispiel, an einem Fallbeispiel. Und zwar, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr habe ich mich auf Kickstarter, was glaube ich, oder Startnext, eins von diesen Crowdfunding-Plattformen, ein cooles Produkt entdeckt, habe es auch im bekannten Familienkreis geteilt. Ich glaube, die habe ich aber nicht geschickt.
Danke, ja, zwar, super, ganz toll. Ich habe es im Familienkreis geteilt, nur die habe ich es nicht geschickt.
Du bist ja nicht der Advanced Gasgriller in der Familie.
Ach, wieso nicht?
Also,
ich habe einen Gasgrill.
Es geht um Otto Wilde, für die, die es vielleicht kennen. Otto Wilde ist ein Hersteller eines supermodernen Gasgrills, der, sag ich mal, Gasgrill neu interpretiert hat, im Prinzip ein digitales Produkt gebaut hat. Das heißt, ich kann es mit App bedienen, sehe die Temperatur, kann die hoch und runter stellen. Da ist ein Messer drin, der mir sagt, wann meine Gasflasche leer ist. Also wirklich ein geiles Teil. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es kaufe. Ich glaube, Kostenpunkt ist irgendwie so ab 1200 Euro.
Nee.
Oder 17, aufwärts. Oder 17. Ja, genau. Aber ich glaube, bei der Start-Next-Kampagne war es 1200. Also mit einem Discount.
Okay.
Und Otto Wilde hat, glaube ich, relativ schnell die eingesammelt. Und eigentlich sollte jetzt, glaube ich, im April diesen Jahres oder März, auf jeden Fall in diesem Jahr oder im ersten Quartal, die Auslieferung des Produktes erfolgen. Alle sich natürlich in der Crowdfunding gefreut, ne? Alle ja vorinvestiert in dieses Unternehmen. Nun wurde aber Otto Wilde, man weiß nicht genau, ob das jetzt wegen Corona-Schwierigkeiten gab, an Miele verkauft. Ja. Miele kennen wir ja, Qualitätsmarke aus Deutschland. Und Miele ist eigentlich so vorgegangen, dass sie gesagt haben, also Otto Wilde hat das Produkt auf komplett testen lassen, ob es quasi den marktkonform man es auf den Markt schmeißen kann. Und Miele hat gesagt, Moment, wir haben eigene Testzentren, wir wollen, bevor das auf den Markt geht, nochmal challengen. Und man weiß, dass Miele ja sogar noch höhere Ansprüche hat als das, was Markt ist, also Qualität, Verarbeitung und so weiter. Ja. Und hat das Ding jetzt gestoppt.
Oha.
Und hat gesagt, das reicht nicht unseren Qualitätsstandards, wir müssen nacharbeiten. Und die Auslieferung ist wahrscheinlich erst in Q1 nächstes Jahr.
Normalerweise geplant, nochmal für mich April 2021.
Ja, genau. Es war jetzt auf jeden Fall für Anfang dieses Jahres geplant und jetzt komplett um ein Jahr verschoben.
Also genau, es wird um ein Jahr verschoben. Aber andersrum muss man ja sagen, dass die beim Crowdfunding mitgemacht haben, das Produkt ja nicht bekommen, sondern...
Nein, die warten ja vor allen Dingen dann schon seit 2 Jahren. Ein Jahr Crowdfunding-Entwicklung, weil du kaufst ja quasi die zeigen den Prototypen und wenn die Crowdfunding erfolgreich war, fangen die an erst zu produzieren oder das umzusetzen, ja. Mhm. Das heißt, du hast da vorinvestiert, wartest 2 Jahre. Was ist das für ein Zeichen? Ist das eine gute Idee, so als so ein kleines, modernes Startup sich da so schnell zu verheiraten mit Miele? Oder ist es total die Gefahr, weil solche Prozesse so eines Konzerns dich eigentlich total stoppen? Und ob das jetzt nicht eigentlich ein totaler Griff ins Klo war für den Hersteller, für den Erfinder von Otto Wilde, der hat ein geiles Produkt, will es auf den Markt bringen und da werde ich gestoppt, obwohl ich eigentlich alle Qualitätsstandards eigentlich schon erfülle, nur weil der Hersteller sagt, ich habe hier noch viel wichtigere, unsere Top-Marke muss den absoluten Top-Notch erfüllen und das müsst ihr jetzt auch.
Naja, aber also im Best Case ist es eine geplante Geschichte, ist das Marketing. Im Best Case ist es Marketing und man nimmt in Kauf, dass dort unter Umständen
1000 Leute.
Drei, vier Leute richtig gepestet sind.
Ja.
Man dafür aber die Qualität des Produktes immer weiter auflädt und die Geschichte, die Story, natürlich extrem lang erzählt, bis das Produkt überhaupt auf den Markt kommt. Also Begehrlichkeit zu wecken.
Das gut, ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass sie wirklich Qualitätsprobleme hatten und das jetzt quasi sich als Story überlegt haben. Ja?
Das kann, wenn man dort flexibel reagiert hat, kann das sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen sein. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
Aber ich wollte jetzt gar nicht so beleuchten, also, was für Möglichkeiten ist, sondern für mich war ja die Kernfrage so Abstraktionslevel, ob das eine gute Idee ist, zu versuchen, zu früh, bevor ich überhaupt auf dem Markt bin, das an so einen Konzern, in mich in so einem Konzernkonglomerat unterzubringen, die auf einmal es verhindern, dass mein Produkt auf den Markt kommt.
Also,
weil die haben alle Herzblut da reingegeben, das Produkt, das,
ja? Ja, gut, aber dazu gehört ja grundsätzlich eine Frage zu klären, und das ist ja auch wieder nur eine Hypothese. Waren die vielleicht schon in Gesprächen und halb verheiratet, bevor sie Crowdfunding angefangen haben? Ja. Ja, also das könnte ja zum Beispiel, also ohne es zu wissen, aber das könnte zum Beispiel natürlich ein Thema sein. Und dann haben wir eine ganz andere Ausgangssituation bei der Thematik, als wenn es nicht so gewesen ist. Gehen wir mal davon aus, es ist nicht so gewesen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, verdammt, unsere Developer haben ein Problem, wir kriegen es nicht so entwickelt, unsere Engineers. Wir müssen uns verheiraten, sonst kriegen wir das Produkt niemals auf den Markt.
Ja. Ja,
so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, ich verheirate mich halt frühzeitig mit einem, mit solch einer starken Marke, das ist halt immer ein Für und Wider. Also das hat natürlich ein Für, dass man in der Vermarktung extrem viel machen kann und ja, sicherlich auch in der Qualität dann. Ich glaube, das wäre aber die schlechteste Variante. Also für mich jetzt so gefühlt, man baut eine, man
so
baut
Desaster, eine,
oh, jetzt wird's aber windig hier.
Ja, eher so ein bisschen Desaster.
Man baut so eine Marke, so ein Produkt irgendwie auf über eine Crowdfunding-Plattform und dann auf dem Weg Richtung Erfolg, und das ist ja eigentlich war es ja ein wirklicher Erfolg. So. Ja.
Ich weiß gar nicht, dass die eingesammelt haben, aber es war schon beachtlich.
Ja, aber letztendlich, ich glaube, es ist nicht gut. Also man muss es jetzt hart drehen, aber ich glaube, es ist schon schwierig, das vor allen Dingen der Crowd zu verargumentieren. Und gut, aber das Produkt ist halt auch sauteuer, ne? Also von daher.
Es war ein Kickstarter-Rekord, was die hingelegt haben, ja. Also. Die hatten 2000, ich habe kurz mal nachgeguckt, 2762 Unterstützerinnen.
Okay.
Unterstützer und Rinnen. Ja, also muss ich sagen, das war eine super, super erfolgreiche Aktion. Ich versuche jetzt auch mal gerade nochmal nachzugucken, wie hoch denn die
Finanzierungssumme war. Also, aber Otto Wilde Gorillas GmbH ist ja aus Düsseldorf.
Genau.
Das heißt, es ist ein deutsches Unternehmen, die dann über Kickstarter das Crowdfunding gemacht haben und primär dann ja international angesprochen haben. Richtig? Ja, das korrekt. Heißt, dann sitzt dort ein
4,468 Millionen Euro haben die eingesammelt.
War schon geil, ne?
Also ich wäre ganz schön gepestet, wenn ich damals gekauft hätte und heute keine Ware bekomme. Wäre ich echt gepestet.
Das heißt ja, wie viel Verkäufe hatten
sie? 2700. 4,4 Millionen.
Ja, aber überleg mal, 2700 Verkäufe, davon habe ich jetzt im schlimmsten Fall die Hälfte verprellt.
Aber dafür hätten Sie mit den 4,4 Millionen nicht das Produkt marktreif kriegen können?
Das ist natürlich schon ein schwieriges Produkt, ne? Also ist schon technisch.
Aber so teuer ist es doch nicht.
Also ich habe mich bei dem Preis halt gefragt, ob die Würste danach tanzen oder ob irgendwie, also.
Also ja, du bist jetzt nicht der Mensch für Grill und nicht für Smart.
Doch, bin ich total.
Nicht
natürlich
für Smart Grill, ja, aber.
Aber nein, aber ich finde.
Die haben daran schon vorher 3 Jahre entwickelt.
Dein junger Freund
hier. Das ist mein Hund.
Ja.
Der will spielen. Er will doch nur spielen, der beißt nicht.
Hinten fährt ein Krankenwagen. Du, so richtig cool ist es nicht. Ganz ehrlich, das.
Aber hätte das nicht vorher ein Otto Wilde, bevor die angefangen haben zu sagen, zu verkaufen? Also ich meine, mit Sicherheit hatten die nicht nur Miele als Option. Hätte das denen nicht klar sein müssen? Also für mich als Hersteller, der schon bevor der Crowdfunding-Aktion da 2 Jahre an dem Ding entwickelt hat, der will das Ding doch auf den Markt bringen. Da ist so viel Herzblut und Liebe reingelaufen.
Ja,
aber bevor ich das dann an Miele verkaufe, da war doch bestimmt, hätte er auch zu AEG, whatever, zu irgendeinem anderen gehen können. Der sagt, ich finanziere dir das und wir kriegen es auf den Markt, du hast ja alle Zertifikate schon, um auf den Markt zu kriegen. Das muss man da vorher abchecken als Gründer. Also ich kann es nicht verstehen, echt nicht. Wirklich
nicht. Also ich kann es gar nicht so richtig bewerten, ehrlich gesagt auch. Und es gibt sicherlich strategisch immer Gründe dafür, sich dann für eine Miele zu entscheiden und vielleicht zu sagen, ey, okay, die integrieren das vielleicht in Systeme, die sie verkaufen oder Das kann man gar nicht beurteilen. Es wirkt für mich aber eben nicht nach einem geplanten Szenario, sondern schon nach etwas, wo man gesagt hat, wir haben keine Luft mehr und müssen jetzt gucken, dass wir...
Ja, ich meine, wir haben 70% verkauft, ja.
Ja, krass. Das hört sich für mich schon... Aber nein, ich finde das Produkt ja an sich an sich cool, aber die Frage ist natürlich auch immer, wo endet sowas dann am Ende des Tages auch noch, ne? Also, und ist Grillen wirklich etwas, was ich über meine App unbedingt steuern möchte? Also, ich weiß es nicht, tut mir leid. Also, Grillen hat für mich immer noch echt so diesen
75%, ich korrigiere mich ja, kurz mal.
Handmade-Charakter und so, und ich finde, da hat Technologie jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu suchen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Warum muss ich meinen Grill über eine App steuern? Also.
Ja, das Ding kann auch ein bisschen mehr, das ist ein bisschen zu kurz.
Ich weiß, ja, klar, logisch, aber geil, gefährlich und so. Weber-Grill ist ja nun auch irgendwie
ein. Ja, das ist eine andere Liga.
Ja, ja,
das ist eine andere Liga.
Völlig klar, ja, ist ja logisch.
Das ist so, als wenn du vorher altes Telefon und Smartphone Apple hast. So war der Unterschied, muss ich echt sagen. Also, schon ein geiles Produkt.
Ja, aber was kann das denn jetzt so genau?
Ich finde es schade, dass die da so in Bedrohung geraten sind durch diesen Verkauf an Miele, ja.
Ich habe hier mal. Achso, die haben sozusagen zwei. Das ist
Außenküche. Du kannst ja das auch so kombinieren.
Ja, genau, Sachen, ne? genau. Und da, ich glaube, da ist Miele wahrscheinlich ein ganz guter Ansprechpartner eben dann auch, ne?
Also, ja, Systemgastro und so mit Sicherheit, ja.
Auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal. Verfolgen wir mal. Also 1.7, genau. Der G32 Connected.
Ja.
1.7. 1.799. Runtergesetzt von 1.999. Hoha. Okay. Ja, den gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, was der alles Tolles kann. Und wie der verarbeitet ist. Und. Next Thema, ne? Sebastian, drittes Thema. Wir beide haben mehr oder weniger motiviert oder unmotiviert dieses Jahr die Europameisterschaft 2020 und 2021 geschaut. Das Thema hatten wir ja schon. Ja. Wir hatten das Thema TikTok. Ich muss im Nachgang sagen, dazu vielleicht aber auch nochmal deine Meinung. Ich glaube, ich fand das Engagement von TikTok in dem Zusammenhang doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Bandenwerbung, überhaupt Werbung, wir haben ja relativ viel gesehen, was, du hast ja auch schon gesagt, Alipay.
Ja, ne? Das war einer so, von denen.
Genau, es gab extrem viele unterschiedliche Werbung, vielleicht mal aus deiner Sicht die Marken zu bewerten und aus deiner Sicht vielleicht auch marketingtechnisch, wie der Event vielleicht gewirkt hat, ob sich das gelohnt hat, dort Geld zu investieren. Und zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, der DFB verhandelt gerade mit der richtigen Marke, Fragezeichen? Oder kann man sich das auch gut stecken?
Ja.
Ihr könntet doch mit Kartenmacherei.
Ja, also Europameisterschaft habe ich natürlich auch viel verfolgt. Ich habe nicht ganz verstanden, wie man im europäischen Raum oder auch im deutschen Raum, also vor allem im europäischen Raum, chinesische Werbung ausliefern kann oder auch den Alipay. Das habe ich nicht verstanden. Also vielleicht kommt Alipay nach Deutschland oder nach Europa. Who knows? Wäre natürlich jetzt ein Move, aber noch habe ich nichts gelesen oder so. Ich habe auch Werbung gesehen, die einfach komplett chinesische Schriftzeichen waren, wo ich gesagt habe, okay, also verstehe ich nicht ganz, was dieser Werbeplatz jetzt hier soll oder die Werbebuchung soll. Ich frage mich sowieso, ja, in den Zeiten der Digitalisierung, wieso sie es noch nicht geschafft haben, nach Land buchbar zu machen, ja. Ich meine, diese Werbeplätze könnte ich ja durchaus in Echtzeit im Bild austauschen und dem in Europa was anderes anzeigen, als der in Russland
Fernsehen
guckt.
Ja.
Frage ich mich, warum die Technik da noch nicht so weit ist, das einfach über Greenscreens zu machen und da die Werbung reinlaufen zu lassen, weil du könntest sogar theoretisch ja Regionalwerbung schalten, ja. Wenn ich weiß, hier Umkreis Hamburg guckt Fernsehen, gestreamt, dann kann ich das ja durchaus Werbung schalten für regional.
Genau.
Aber ich habe diese Werbeplätze nicht so ganz verstanden. Ja, und ja, ich meine, die UEFA nimmt Geld von denen, die bezahlen, sei es irgendwie Qatar Airways, sei es irgendwie Alipay oder auch einen TikTok.
Ja, genau, TikTok, nochmal so aus deiner Sicht, war das jetzt ein guter Move oder nicht im Nachgang? Also ich hatte so das Gefühl, TikTok war sehr präsent und es reihte sich ja stark einfach in die großen Marken ein.
Ja.
Ja. Und man hatte so das Gefühl, ach guck mal, Heineken, TikTok, Ding. Es war so wie, ja, du gehörst jetzt dazu. Du Du bist jetzt eine gesetzte große Marke. Also wenn es um Brand Awareness geht, wenn es irgendwie um Markenentwicklung geht, würde ich sagen, hatte schon eine ganz coole Strahlkraft.
Ja, das mit Sicherheit. Ich frage mich aber trotzdem, und das muss man sich, glaube ich, auch in dem ganzen Kontext, also ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, wie die englischen Fans sich in verhalten haben oder auch in Osteuropa einige Fans verhalten haben. Ja, ob du als, ja, also was Rassismus und Co. angeht, ob du als Marke...
Rassismus und Co. ist auch gut.
Ja,
lassen wir es einfach mal bei Rassismus.
Genau, ob du als Marke da beim Fußball überhaupt stattfinden willst, weil du sagst, das Umfeld ist eigentlich sogar eher schädlich für mich als Marke. Ich würde die Hypothese in den Raum stellen, dass es sogar eher für mich als Marke schädlich ist, weil es einfach zu viele Fußballidioten gibt, die insbesondere in den Stadien sind. Und die UEFA da auch kein gutes Bild abgegeben hat. Auch das ganze, der ganze Kontext um den Fall mit Christian Eriksen, das fand ich nicht in Ordnung, wie die UEFA da mit dem ganzen Fall umgegangen ist. Also für mich muss man sich eher als Marke die Frage stellen, will ich da in dem Kontext Fußball die Visibilität haben oder ist es eigentlich eher sogar markenschädigend für mich?
Da gebe ich dir recht und ich finde es krass. Ich habe in meinem Umfeld wirklich auch fußballbegeisterte Menschen. Oha, hier ist gerade irgendwas. Hier fährt die Feuerwehr los. Die Feuerwehr, Feuer im Herzen.
Ja. Ja. Liebe Grüße dann, ne?
Genau, liebe Grüße raus an die Feuerwehr Hamburg für
und
die Werne.
Wen?
Bitte?
Einen musst du jetzt aussuchen, den du Grüße ausrichtest.
Nee, ich, auf jeden Fall natürlich Jenny, die jetzt für uns aber gar nicht mehr die Ansprechpartnerin ist und Magnus. Ich glaube, der hat gerade Urlaub. Und ja, die grüße ich jetzt mal beide auf dem Weg. Aber was ich eigentlich sagen wollte, total fußballaffine eigentlich Menschen, die den Fußball auch total lieben und mögen und im Finale abgeschaltet haben. Auf Grundlage dessen, dass sie gesagt haben, sie ertragen es nicht, was da in den Stadien abläuft. Und zwar nicht nur Rassismus, sondern auch, wie dort mit Corona umgegangen wird. Und wir jetzt irgendwie seit Monaten daran arbeiten, damit irgendwie klarzukommen. Und dann einfach gesagt wird, Alter, wir machen jetzt hier mal die Stadien auf. Und
London machen wir dreimal voll hintereinander.
Ist alles egal. So.
Innerhalb von 10 Tagen. Ja.
So. Also da muss man doch auch ganz klar sagen, wenn ich mir, wie gesagt, die Inzidenzzahlen jetzt... wie gesagt, überall da anschaue, wo man damit relativ locker umgegangen ist und gefühlt gar keine Regeln mehr hatte, da ist es einfach...
Ja, und da hat man so. Ja auch gehört, wie die in London, war ja die Ansage, wir haben ja jeden getestet, also jeden testen lassen, du musst den Test vorlegen. Da hat die UEFA sich gar nicht drum geschert, das vernünftig zu kontrollieren. Also das war also erbärmlich, ja. Ja, und um den Kontext zurückzukommen, ja, dass der DFB ja wohl auch mit Qatar Airways jetzt über das Thema Sponsoring verhandelt, ja. Ich meine, es kommt immer mehr zum Tragen, dass das halt auch Wirtschaftsunternehmen sind. Und wer bezahlt, ja, hat alter Spruch, wer bezahlt, der bestimmt die Musik.
Ja.
Ja, aber trotzdem muss man überlegen, ob man dann innerhalb von Europa unbedingt die Marken aus Fernost dann als Sponsor dazu nehmen muss.
Also würdest du mal abschließend sagen, dass man sich als Marke heute, ob es TikTok, Heineken oder wer auch immer ist, sehr genau überlegen sollte, ob man überhaupt noch Advertising im Umfeld oder im direkten Umfeld Fußball betreibt?
Ja.
Okay, aber auf der anderen Seite die Sichtbarkeit.
Vor allen Dingen für das Geld. Ja, aber es gibt auch andere Möglichkeiten von Sichtbarkeit, die nicht in diesem Kontext.
Also um das nochmal auch einen lieben Gruß nochmal Richtung Sebastian, also dein Namensvetter Sebastian Holz, der CEO bei Carlsberg ist und die jetzt gerade den Vertrag mit St. Pauli verlängert haben, also Astra.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ich habe das Jahr jetzt, wie weit sie verlängert haben, gar nicht vor Augen.
Ja, 4-5 Jahre wahrscheinlich.
Guter Move. Also ist es dann also zu sagen als Astra, wir investieren weiter in die Partnerschaft mit St. Pauli?
Astra und St. Pauli ist halt eins, ne? Muss klar. Man ja ehrlicherweise sagen. Das passt
für mich einfach auch sofort
so Marke so sehr dazu, ja.
Musst du machen eigentlich. Aber gut, ist natürlich auch Bier. Also ich glaube, vielleicht ist dann da auch die Bereitschaft, in den Fußball zu investieren, noch muss auch mit am größten sein. Aber...
Ja, also als Alkoholmarke hast du ja auch nicht so viele Optionen, Werbung
richtig,
zu schalten.
Klar,
ne? Also
ja, genau.
Da bist du ja sowieso ein bisschen limitierter. Aber wie gesagt, ich würde schon sagen, dass man sich als Marke gut überlegen muss, ob man in diesem Umfeld Fußball Werbung schalten will, für die Preise, die sie aufrufen, ja. Und Preise aufrufen, kommt ja mit Sicherheit dann auch dadurch, dass halt Fernostmarken oder nicht-europäische Marken, will ich mal sagen, bereit sind, viel Geld zu zahlen für Plätze und das eigentlich ein europäisches, deutsches Unternehmen eigentlich gar nicht mehr bezahlen kann und ja. will, weil es einfach den Wert dazu auch gar nicht gibt. Ja.
Yes. EM vorbei. Es beginnt Olympia. Hurra. Okay. Also viertes Thema.
Nächstes, letztes Thema für heute, Nummer 4. Weil wir wollen ja gleich den Grill anmachen.
Ach, heute ist ja Bier, Burger und Podcast.
Ja, genau.
Ah.
Genau. Ich habe ein bisschen in den Tiefen recherchiert, Dennis. Und ich weiß, dass du vor langer Zeit mal ein Interview gegeben hast und dich über das Thema... Thema verrate ich noch nicht. Du hast es als lästige Krücke bezeichnet.
Ich weiß, wovon du redest.
Und zwar geht es um das Thema QR-Codes.
Ja.
Du hast es als lästige Krücke bezeichnet. Ich glaube, jetzt mit Corona, den ganzen Impfpass und Luca-App und so weiter und so weiter, hat, glaube ich, der QR-Code nicht eine Renaissance, würde ich sagen, sondern seinen richtigen Anwendungsfall gefunden.
Ja.
Musst du revidieren, was du heute gesagt hast, was du damals gesagt hast heute?
Also in Bezug auf das, was ich damals gesagt habe, da ging es ja um Marketing und QR-Code auf Plakaten und QR-Code auf Visitenkarten.
Glaubst
und
du immer noch dran?
So, sage ich nach wie vor, ganz ehrlich, Alter, macht keiner.
Bist du sicher? Bist du sicher, dass es jetzt nicht ein gelerntes Verhalten ist, QR-Codes zu benutzen und alle QR-Code-Scanner haben und das gelerntes Verhalten geworden ist dadurch?
Ja, aber es war ja früher, hatte man ja das Gefühl, dass der QR-Code sozusagen die Brücke war Richtung Online.
Ja.
Also bist an irgendeinem Medium vorbeigegangen und dann gab es einen QR-Code oder einen QR-Code auf dem Auto. Ich finde das auch so ein.
Aber es ist doch jetzt gelernt. Ist doch gelernt.
Ja, aber
jetzt.
Es steht doch verdammt nochmal keiner an der Ampel und scannt einen QR-Code und du gehst auch nicht an einem Auto vorbei.
Es würden Leute jetzt machen.
Oh, ich weiß nicht.
Ich glaube also, schon.
Nach wie vor glaube ich.
Ich glaube schon. 100%.
Nach wie vor glaube ich, dass es noch nicht so. Also meine These war ja damals, der QR-Code ist natürlich cool auf der einen Seite, weil ich die Möglichkeit überhaupt habe, dann irgendwo hinzuleiten digital. Aber es wäre doch eigentlich viel geiler, wenn ich einfach nur mein Handy irgendwo gegenhalten müsste oder wenn ich es einfach nur als Element nutzen kann, um eine Information zu bekommen und es wird was aufgerufen, dieses Abgescanne. Das fand ich vor allen Dingen so blöd. Also diese QR-Code,
ja, durch NFC einen Seite, und so würden schon andere Dinge gehen, ja.
Ja, der QR-Code, der einfach so viel Platz auch wegnimmt auf Werbemitteln und so präsent ist und aber überhaupt nicht schön. Und einfach, wie gesagt, damals eben so Krücke. Aber jetzt ist natürlich eine Zeit, Impfpass. Und ich war jetzt ja gerade und ich hatte ja das letzte Mal, glaube ich, erzählt, erste Impfung, jetzt zweite Impfung, habe meinen digitalen Ausweis bekommen, saß dann noch im Wartezimmer, weil Viertelstunde warten. Ich fragte dann noch, kann ich auch unten warten, weil so ein Mann hat unten gesessen und war mit mir unterwegs. Und er sagte, hier ist vor ein paar Tagen ist mal einer unten umgekippt und den mussten wir hochtragen. Bitte bleiben Sie hier sitzen. Und dann saß ich also in dem Wartezimmer und habe halt diesen Ausdruck bekommen mit dem QR-Code und habe halt sofort diesen digitalen Ausweis erstellt. Ich glaube, da hat sich im Anwendungsfall eine Menge verändert. Positiv.
Ich gucke gerade in den Play Store.
Mhm.
Platz 6 in den Top Charts. QR-Code.
Ja.
1 Kopfpass, 2 Luca-App, 3 Corona-Warn-App, 4 Nina-Warn-App, also zum Thema des schlimmen Unglücks, was passiert ist. Fuck. Dann TikTok und dann, Nummer 7 sogar auch QR-Code-Scanner. 6 und 7 QR-Code-Scanner.
Ja, krass.
Die Verbreitung ist einfach krass zugenommen. Ja. Und ich glaube, dass der User, dadurch, dass er so mit konfrontiert ist, QR-Code zu scannen, das für ihn normal geworden ist.
Auf der Frage, ob es
auch bleibt. Ja,
das ist ja genau die Frage. Bleibt, ja. Genau die Frage. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr diesen Need haben, in Anführungsstrichen, uns irgendwo einzuloggen? Und ganz ehrlich...
Aber ich glaube, das wird noch einen Moment so... Also
ja,
ganz
aber,
Moment so bleiben.
Aber eigentlich hat er ja keiner Bock drauf. Also eigentlich ist es ja so, dass es ist ja beim Sport auch, du kommst auf eine Sportanlage nur noch rauf, wenn du dich dort eincheckst. Und ich sag mal so, ich bin momentan dazu bereit, meine Daten abzugeben. Wir machen das momentan wirklich in einer Art und Weise, wo ich mir schon die Frage stelle, Datenschutz, da haben wir doch mal drüber geredet. Wie werden eigentlich meine Daten, also jeder will meine Daten gerade haben. So, Datenkrake. Was machen die damit danach? Ist es wirklich nur dafür da? Ich glaube schon, dass ich, oder dass die Menschen das irgendwann hinterfragen werden und sagen, ey, wir wollen das so gar nicht mehr. Das ist gar nicht der Weg, den wir bestreiten wollen, immer lesbar zu sein mit unserem Handy und mobilen Endgerät. Glaube aber auch, dass sich die Technologie weiterentwickeln wird. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass meine Aussage von vor ein paar Jahren, es ist halt eine Krücke derzeit, weil wir nichts Besseres haben, Bestand hat. Ich glaube, in dem Moment, wenn wir bessere Technologie haben
Krücke,
und besser.
Aber Krücke war ja mit Sicherheit in dem Kontext, dass es halt noch gar keine so Durchdringung hatte. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe diesen QR-Code 100 Leuten gezeigt. Als es angefangen hat mit dem QR-Code, hätten wahrscheinlich 95 gesagt, was ist das denn?
Ja, genau.
Was soll ich denn damit machen?
Ja, ja.
Aber ich glaube, jetzt ist das Momentum, dass jeder weiß, was das ist, wenn er es sieht, weil er es gelernt hat durch das ganze schlimme Corona-Chaos, aber weiß, was das kann. Und ich glaube, die Funktionalität, die ist jetzt gelernt. Und ich glaube, da ist eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit, das nutzbar zu machen. Wir bei der Kartmacherei diskutieren gerade über die Safe-Mailer, die wir rausschicken, dieses Jahr einen QR-Code drauf machen. Weil die Nutzbarkeit irgendwie, ich will eure super Angebote oder ich will eure neuen Fotokalender sehen,
hast recht,
durchaus eine Verbreitung hat, wo die Leute jetzt wissen, damit umzugehen.
Ist es wieder ein Thema.
Und es ist auch eleganter zu sagen, als wenn ich da jetzt draufschreibe www.xxx-123-angebote.de.
Klar.
Das ist einfacher für den User, das zu scannen mit seinem Mobilgerät.
Klar, ja. Also da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das deutlich mehr gelernt ist und man es im Anwendungsfall jetzt auch viel öfter benutzen wird. Trotzdem, ich glaube einfach, es wird was kommen, was das ablöst. Die Idee dahinter,
aber fürs Printmedium wird es nicht ablösbar sein. Also da kannst du ja nichts ranhalten oder NFC, da müsstest du ja da irgendwas an einen NFC-Sensor in dein Printprodukt reinbauen. Ich glaube, das wird niemals so sein. Aber ich glaube, für Print wird sich das Thema QR-Code durchsetzen.
Also das, was du gerade eben gesagt hast, würde ich so nicht bestätigen. Ich glaube, es wird irgendwann Technologie und Chip-Technologie geben. Sieht man ja auch mittlerweile mit Folientechnik, die mittlerweile auch animationsfähig ist und so. Also ich glaube, da wird sich noch eine Menge bewegen in den nächsten Jahren, worüber wir noch gar nicht nachdenken. Die Grundidee des QR-Codes ist grundsätzlich ja richtig und die hatten wir ja vor Jahren schon. Ich meine, der QR-Code ist ja nichts anderes als der Barcode-Scanner im Supermarkt, den man rüberzieht und sagt irgendwie, okay, ich habe den Barcode gelesen, den hatten wir ja nun schon 1900 irgendwas so.
Ja.
Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen veraltet, weil es irgendwie so, das ist so gar nicht weitergegangen. So.
Aber manchmal brauchen doch die Sachen auch Zeit, um marktreif zu werden. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es das Momentum, was ich eben schon meinte.
Ja. Also klar, Payback funktioniert so. Also es funktionieren ja ganz viele Sachen, wenn man sich mal überlegt, wo man es mittlerweile überall einsetzt. Früher war es ja sogar Konzerttickets ausgedruckt, einfach eingescannt worden. Und da hat vieles halt nicht funktioniert.
Ja,
ich glaube, das, was sich jetzt nochmal verändert hat während Corona, dass das Endgerät, mit dem ich dann auch den QR-Code scanne.
Mein Flugticket und so,
mein Handy, Dinge. Mein Endgerät, dann beim Konzerten und so. Die Dinger funktionieren jetzt. Früher war es so, das war ein Grauen. So, und heute.
Einer von 100, ja.
Hat sich Technik weiterentwickelt. Ganz schnell, ganz rapide. Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, sind wir auf einem interessanten Weg auf jeden Fall. Ob der gut ist, wer weiß.
Das wollen wir nicht behandeln.
Sepp.
Das Bier ist leer.
Ja,
es war wirklich schön heute hier.
Ja, ist schön. Herrlich. Wo ist
der? Terrasse. Ich glaube, wir werden jetzt gleich den Grill anmachen und uns vielleicht nochmal eine Runde im Pool abkühlen.
Voll gut.
Und die nächste Folge wird diesmal nicht so lange auf sich warten lassen.
Nee, genau.
Versprochen. Also
wir hatten eine Sommerpause, die haben wir nicht angemeldet. Nächstes Mal machen wir das. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Promotion für eine App, die...
da war noch was.
Genau, du hast ja vorhin
Warte.
Ist ja, das ist ja eigentlich
warte,
unsere die, App.
Naja, also ich habe sie auch nur durch einen guten Freund empfohlen bekommen.
Voll gut.
Ja. Liebe Grüße an Moritz, meinen ehemaligen Arbeitskollegen. Das ist die wunderbare App.
Aber das ist auch neu. Das ist neu, dass man jetzt öfter drauf drücken kann. Das ging eine Zeit lang vorher
nicht. Doch, das geht, aber es schickt dann keine Nachrichten.
Ach so.
Und zwar ist es die wunderbare App Beer With Me.
Yes. Die hast du mir empfohlen.
Die habe ich dir empfohlen. Also, die nutze ich schon seit gewisser Zeit. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine App, mit der ich mit meinen Freunden und meinem Netzwerk über meine Geokoordinaten teilen kann, dass ich gerade ein Bier trinke und wo ich ein Bier trinke. Genau. So hat es mal angefangen. Mittlerweile gibt es auch Longdrinks, Sekt, Champagner, alles Mögliche. Und das schickt allen meinen Freunden eine Push-Notification, dass Moritz jetzt gerade Champagner an der Außenalster trinkt, kriegt seine Geolocation, kann ihm dann einen Prost zurückschicken, kann aber auch sagen, bleibt sitzen, ich bin auf dem Weg. Also auch eine App quasi, wenn wieder Feierei und so möglich ist, ich bin auf dem Kiez, bekomme Push-Notification und sehe, hey cool, mein Kumpel so feiert gut um die Ecke, dann schreibe ich ihm eine Nachricht und wir treffen uns zum Bier trinken oder eine Apfelsaftschorle.
Dafür
aber,
ist sie nicht gedacht.
Aber große coole App, Beer With Me, keine Werbung, aber natürlich total passend zu unserem Podcast.
Ja, ich glaube, ich werde mal wieder ein paar Leute einladen, ist auf jeden Fall sehr lustig. Da fährt jetzt die nächste Feuerwehr. Sebastian, es war mir ein Fest, vielen Dank für die Einladung und hol mal noch ein Bier.